Ja, ich war am Samstag in Roth, in Mittelfranken.
Ah, okay.
Zum Auftritt.
Sehr cool. Ich finde jetzt eh, lass uns gleich einsteigen ins Gespräch. Ich finde es gerade eh so gemütlich mit uns zweien hier.
Ja.
Die Aufnahme läuft ja eh schon. Vielleicht, bevor wir so richtig loslegen, stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du als Privatperson, Markus Lange, und was genau machst du beruflich?
Bevor es hier gleich wie gewohnt spannend weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Durch meine Mentorings zum Thema Personal Branding weiß ich, wie entscheidend die Umsetzung des erworbenen Wissens ist, um eine Persönlichkeit erfolgreich als Marke aufzubauen. Also habe ich ein Team zusammengestellt mit Leuten, denen ich vertraue und mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, um für dich einen Personal Branding Full Service anzubieten. Was das bedeutet? Ich sag's dir. Wir bieten dir ab sofort das exklusive Personal Branding Mentoring mit mir an, erarbeiten für dich einen individuellen Masterplan entsprechend deiner finanziellen Möglichkeiten und erledigen die vollständige Umsetzung aller erforderlichen Maßnahmen. Auf diese Weise können wir den Erfolg deines Personal Brandings sogar garantieren. Du sparst dir damit eine Menge Zeit, hast Zugriff auf echtes Experten-Know-how und kannst sofort starten. Wenn das für dich als Einzelperson oder Unternehmen spannend ist, geh auf markenrebell.de/personal-brand-mentoring. Den Link findest du natürlich in den Shownotes und buche gleich ein kostenfreies Vorabgespräch. Und nun viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller.
Und gerne ein bisschen ausführlicher so in deiner Vita surfen und ich steige dann schon mit ein.
Okay, also privat bin ich 51 Jahre und habe mal gelernt, irgendwann Banker. Ich fange jetzt auch schon mit dem Beruf an, weil das ist für die meisten immer so wichtig, für mich aber total unwichtig. Aber so war mal die Vita, also fängst du irgendwann mal was an. Ja, mit 17 Jahren, weil du, es ist halt so, dass man irgendwann mal einen Beruf erlernt. Genau.
Aber warum Banker?
Bitte?
Warum Banker?
Ja, warum? Gute Frage.
Ja.
Ich war schon am ersten Tag meiner Lehre, als ich Krawatte anziehen musste, habe ich schon gemerkt, das ist definitiv nicht das Richtige für mich, weil ich bin eher so ein Barfußläufer, am liebsten mein ganzes Leben. Und das hat mir alles viel zu sehr eingeengt und war viel zu sehr, ja, nicht meine Welt, weil das, was so viel mehr drin ist bei mir, ist wahrscheinlich die Kreativität und das Ausleben von meinen Gedanken, von meinen, ja, was mich bewegt und was mir Freude bereitet.
Ja.
Oder das, was ich glaube, was mir Freude bereitet.
Ja.
Ja, genau. Und dann, ja, und natürlich verheiratet, Vater von drei Söhnen. Ja, und immer unterwegs und auf der Suche nach dem Glück.
Und wie ging es dann weiter mit deiner Bankgeschichte? Hast du das zu Ende gemacht, tatsächlich, die Lehre?
Ja, genau, ich bin gelernter Bankkaufmann, wie man das so schön sagt.
Ja.
Habe aber dann gleich nach der Lehre aufgehört, habe dann Betriebswirtschaft ein Studium gemacht, anschließend und ja. Und dann habe ich mich so ausprobiert, war dann eine Zeit lang im Controlling bei einer großen Schweizer Firma. Dann war ich 15 Jahre in der Geschäftsleitung einer Baufirma. Aber habe da schon immer gemerkt, das ist nicht mein Ding, weil ich muss irgendwas selber machen. Ich bin immer so schnell an meine Grenzen gekommen, wenn es um irgendwas Neues ging, wenn es darum ging, einfach mal so eigene Ideen umzusetzen, die man vielleicht noch nicht kannte. Und ja, und irgendwann kam dann tatsächlich einmal so ein Spruch, den weiß ich bis heute, da hieß es immer, ja, das haben wir aber mir immer schon so gemacht. Und den weiß ich, aber das ist für mich einfach so plakativ gewesen. Und ich bin so ein Forscher, ich mag halt immer, ist ja egal, ob es jetzt mal schief geht oder nicht. Ich sage immer, man muss einfach mal tun, ins Tun kommen und machen und schauen, was passiert.
Aber was war der Game Changer? Also, was ich ganz spannend finde, ist, du beschreibst gerade so den klassischen Weg, ne? Also Banker, BWL-Studium. Ja. So, und gab es so einen Game Changer, wo du gesagt hast, hey, ich muss diese Krawatte loswerden, ich muss jetzt meinen kreativen innerem Ich folgen? Gab es so einen Moment oder hat sich das entwickelt?
Ja, also das gab es tatsächlich. Es waren zwei Dinge. Es waren also zwei Parallelen. Ich war ja als Dreijähriger zum ersten Mal auf einer großen Bühne mit meinem Vater damals. Und das ist für mich, das hat sich total bei mir eingebrannt. Und es gibt ja nicht umsonst Sprichwort, dieses Bühnenfieber packt dich. Mir hat das tatsächlich damals wahrscheinlich als Dreijähriger gepackt. Das heißt, also ich habe dann zu der Zeit also angefangen, im Theater zu spielen. Ganz klassisch bei uns im Ort gab es ein kleines Theater. Die haben einmal im Jahr so ein Stück gespielt. Und da habe ich so mitgekriegt, wie mir das Spaß macht, so Text zu lernen, zu spielen, in andere Rollen zu schlüpfen. Das war das eine. Und habe gemerkt, hier geht es jetzt in die Richtung der Kunst, der Schauspielerei. Das war so mein Ding. Und gleichzeitig aber in meinem Angestelltenverhältnis bei der Baufirma kam damals online. Also das heißt, Online-Business ist gerade entstanden, sprich Amazon gab es noch gar nicht, aber da war es eBay.
Okay.
Hat es angefangen mit eBay Produkte zu verkaufen. Einkaufen, verkaufen. Damals, ganz am Anfang war es ja so, dass eBay war ja ein Handel mit gebrauchten Waren, so ein großer Flohmarkt, aber dann haben sie die ja umgestellt und haben eben auf Neuware. Und dieser Punkt, der war für mich ganz entscheidend. Da bin ich zum ersten Mal in den Kontakt gekommen mit Online-Business. Das fand ich mega spannend. Ohne ein Geschäft haben zu müssen, wo du Öffnungszeiten hast, wo du da sein musst. Und dann habe ich angefangen, schon nebenbei damals erste Produkte einzukaufen und zu verkaufen. Damals noch auf eBay. Hatte damals, unser erster Sohn war klein und wir brauchten Geld, sagen wir es mal so. Und dann habe ich angefangen, eben Waren einzukaufen, auf Messen und zu verkaufen. Ja, und so ist dieses Online-Business nebenbei entstanden. Und ich glaube, innerhalb von einem Jahr habe ich aber damit schon so viel Geld verdient, dass ich den Job, diesen 9-to-5 bei der Baufirma einfach an den Nagel gehängt habe und gesagt habe, so, jetzt mache ich nur noch Online-Business und Schauspielerei.
Und was hast du verkauft bei eBay damals? Was ging da besonders?
Geschenkartikel. Also es war ganz einfach, weil es war, bei uns in München war eben zu der Zeit eine Geschenkartikelmesse und dann gesagt, so, jetzt gehen wir mal auf diese Messe. Und so wie fast jeder anfängt, am Anfang irgendwie mit Geschenkartikeln. Das war halt für mich damals das Einfachste, um so reinzuschmecken. Und ich war da auch ziemlich am Anfang eben, als dieser Boom so anfing, war ich dann von Anfang an mit dabei. Und das ist dann gegangen bis zu einer Firma, die in Spitzenzeiten bis zu 10 Angestellte hatte.
Was du an Umsatz gemacht hast im Jahr? Mit 10 Angestellten damals für BIP?
In Spitzenzeiten über 2 Millionen Euro Umsatz.
Wow, das ist ordentlich.
Das war aber dann viel später, also da war dann auch schon Amazon am Start. Wir haben dann halt auf den namhaften Plattformen wie Amazon, eBay und so weiter unsere Produkte angeboten.
Gibt es das heute noch, das Business?
Es gibt es heute noch, das Business. Allerdings habe ich das etwas verändert. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip noch ein Zwei-Mann-Büro und alles, was die Logistik betrifft, haben wir outgesourced an einen sogenannten Fulfillment-Dienstleister.
Ja.
Ganze Ware lagert und im Prinzip läuft alles elektronisch ab. Die Bestellungen laufen über ein Warenwirtschaftssystem. Im Prinzip, also wenn die Zahlung da ist, dann geht automatisch, wird ein Lieferschein generiert, geht an das Lager, die verschicken es, Kunde kriegt Tracking-Code und so weiter, so wie das.
Okay, da kommen wir nachher noch zu. Ja. Lass uns mal weitermachen. Also du Job an den Nagel gehängt, du warst auf einmal selbstständig, Unternehmer. Mhm. Ja, und das sehr erfolgreich. Eigentlich der E-Commerce-Pioniere in Deutschland, könnte man sagen, wenn das ganz am Anfang auch der eBay-Zeit war. Mit Sicherheit ganz früh dabei. Wie ging das dann parallel mit dem Schauspiel weiter?
Ja, also ich habe halt parallel, weil das einfach für mich Abwechslung war und mein Spaß war. Ich habe aber damals noch nicht daran gedacht, dass ich mit der Schauspielerei ein Geld verdienen kann. Mhm. Weil in dem Laientheater, wo ich gespielt habe, dort da gab es kein Geld, da gab es halt einmal im Jahr einen Ausflug und da haben wir einen Spaß gehabt dabei. Mhm. Das war mir auch zu dem Zeitpunkt einfach das Wichtigste.
Ja.
Und irgendwann kam aber mal jemand und hat gesagt, Mensch, ich schaue dir so gern zu. Du hast so eine tolle Mimik und das gefällt mir. Hast schon mal überlegt, ob du damit auch Geld verdienen willst? Und ja, und dann hat mich dieser Gedanke nicht mehr losgelassen im Kopf. Und ich habe dann angefangen, erste Texte selbst zu schreiben, habe ein Theaterstück selbst geschrieben, das ich dann tatsächlich an einen Verlag verkaufen konnte. Und habe erst die Texte auch selber geschrieben und dann gab es ein Theater in München, da gab es schon mal ein bisschen Geld, ich glaube, das waren 75 Euro damals noch, zu D-Mark-Zeiten. Und da war ich mega stolz, weil ich heute im Theater mitgespielt habe, wo man schon mal ein bisschen was gekriegt hat. Und dort saß mal eines Abends ein Redakteur vom Bayerischen Rundfunk, vom Bayerischen Fernsehen. Mhm. Und der hat gesagt, schick mir doch mal deine Daten, ich habe da was für dich. Mhm. Und dann ging das los mit Kanal Fatal, das war eine Sendung, die gab es damals, so eine Comedy-Sendung.
Ich erinnere mich, ja.
Ja, dann ging es mit ersten Texten zu Otti Schlachthof. Die Sendung gibt es heute auch noch. Heute heißt sie nicht mehr Ottis, sondern nur noch Schlachthof. Mhm. Und wenn du einmal beim BR drin bist und dann wirst du so durchgereicht. Also dann kamen also Serien wie München 7, der Kaiser von Schexing, Rosenheim Kops, der Bulle von Tölz und so weiter. Und auf einmal war ich in so einem...
Sehr cool.
Ich habe das ja nie gelernt.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie kamst du überhaupt zum Schauspiel? Also wo war dein Zugang? War das generell ein Interesse oder über Freunde, Familie?
Ja, mein Vater war Musiker, aber ich glaube, man hat das schon in den Genen. Und mir hat damals als Dreijähriger einfach dieses Bühnenfieber gepackt und ich fand das faszinierend, wenn die Leute unten stehen und klatschen und schauen mich alle an und du bist Mittelpunkt. Das hat mir gefallen. Und und die Schauspielerei eben, habe ich gemerkt, dass das mein Ding ist, dass ich das kann. Ich sage immer so, man muss ja nicht unbedingt Schauspielschule jetzt haben, um trotzdem gut zu sein.
Ja.
Wenn man an was glaubt und wenn man ehrgeizig ist, glaube ich, kann man auch so ganz, ganz viel erreichen. Und sich viele Dinge dann danach sagen, von Kollegen abschauen oder mach doch das so oder so. Also ich bin so Autodidakt. Ich schaue viel zu und versuche viel umzusetzen. Und ja, ich weiß noch, wie wir erst die Dreharbeiten, ich wurde dann irgendwann mal zu Dreharbeiten eingeladen. Ich glaube, das war der Bulle von Tölz. Mhm. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung gehabt, wie das geht, ja, also auf einmal zupfen die alle an dir rum und da kommt die Maske und da kommt das Kostüm und du bist jetzt dann gleich dran und schau mal in die, wir machen eine Totale und dann eine Halbtotale, ich habe ja überhaupt gar keine Ahnung gehabt, was das ist.
Was ist denn eine Totale? Das muss ich auch mal so fragen.
Eine Totale ist, wenn die Personen bis zu den Schuhen sozusagen sichtbar sind. Okay. Mhm. Halb ist halb und eine Nahe ist, wenn nur das Gesicht ist.
Okay.
Ja. So, Ja, gut, aber ich habe mich halt dann immer so ein bisschen zurückgehalten und fast so getan, als wäre, wenn ich so ein alter Profi, wie wenn ich das schon die letzten 15 Jahre mache. Und es hat auch nie einer gemerkt. Und irgendwann bist du da drin. Und ja, heute fragt auch gar keiner mehr nach. Ja, und da gibt es genügend Beispiele von Leuten, sehr, ja, sehr bekannte Schauspieler, die das nie gelernt haben.
Ja. Gab es so Mentoren, also gab es Leute, die dich auch so in deiner Persönlichkeit entdeckt haben und einfach gesagt haben, hey, du bringst dieses Talent, die Fähigkeit, die Motivation mit?
Naja, also meine Mutter zum Beispiel, die hat immer gesagt, schon von Kind auf, die hat immer gesagt, ja, wenn du dran glaubst, dass du das kannst, dann mach das.
Ja.
Und das ist ein Satz, der mich einfach im Leben immer unterstützt, für mich selber. Ich merke auch ganz oft, also das ist vielleicht auch unsere Gesellschaft, dass halt sehr, sehr oft, ich glaube, es gibt mehr Menschen, die wo sagen, das geht nicht, als die, die sagen, das geht.
Ja.
Und ich gehöre aber zu denen, die wo immer sagen, ja, das geht schon irgendwie. Das machen wir schon. Und ja, ich würde so vielen, ich würde vielen wünschen, dass sie sich einfach manchmal mehr trauen, weil so viele Menschen haben so viel Potenzial, aber trauen sich nicht, diese Komfortzone zu verlassen. Und das ist, finde ich, sehr, sehr schade. Das macht nicht immer Spaß und das tut auch manchmal weh. Mhm. Aber es kann richtig Spaß machen dann.
Wie hast du das damals gemacht? Du warst fest angestellt, bist dann also hast du dein Business nebenher aufgebaut?
Genau. Okay,
bis der Shift dann kam, ja.
Genau, also ich habe erstmal abgewartet, bis ich diese Umsätze, also ich habe meinem damaligen Chef gesagt, dass ich nebenbei ein bisschen Geld verdiene. Ich habe so ein kleines Gewerbe angemeldet. Und das wurde aber dann schnell mehr. Und ja, dann habe ich den Zeitpunkt abgewartet, bis ich gesagt habe, okay, jetzt könnte ich es wagen. Und es gab damals dieses, weiß nicht, ob es das heute auch noch gibt, so vom Arbeitsamt, wenn du dich selbstständig machst, irgendwie Überbrückungsgeld oder wie das heißt.
Also, ja, genau.
Du kriegst so ein Start-up, wie auch immer. Ja, und das kriegte ich, also ich kriegte dann ein Jahr lang, kriegte ich, glaube ich, 70% meines letzten Gehaltes.
Ja, das war bei mir auch so damals, ja, genau.
Ja, und ich, Idiot, schon fast, habe aber das schon gar nicht mehr ein Jahr lang ausgenützt, sondern habe schon nach einem halben Jahr gesagt, passt schon, ich switch jetzt komplett um in die Selbstständigkeit. Weil es auch so gut lief und ich brauche auch manchmal diesen Druck einfach, dass du musst.
Ja.
Das ist für mich ganz wichtig.
Ja. Cool. Ja. Wie ging es weiter, Schauspiel? Also du bist ja dann ziemlich erfolgreich, also auch mit den Filmen vom Bayerischen Rundfunk unterwegs gewesen. Wie hat sich parallel dein Business weiterentwickelt, verändert?
Ja, das Business ist ganz, ganz stark gewachsen, weil damals kam dann Amazon irgendwann. Mhm. Und Amazon weiß ja jeder, dass das halt einfach mega, mega stark ist.
Ja.
Und da war ich halt in den Anfangszeiten dabei und das konntest du kaum fassen, was da Bestellungen dann auf einmal kamen. Und auf einmal haben wir 400 Quadratmeter Lagerhalle gehabt, Angestellte, Teilzeitkräfte und an Weihnachten natürlich extrem.
Ja.
Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Da ist zweimal ein LKW gekommen am Tag und hat die gepackten Wägen, diese DHL-Paketwägen, abgeholt. Also das ist unglaublich, was da passiert ist. Mhm. Ja, genau.
Und Geschäftsmodell so, hat sich nicht verändert, also immer noch Geschenkartikel.
Genau, das Geschäftsmodell hat sich insofern verändert, wo wir zum Punkt kommen, dass natürlich der Marktplatz Amazon für alle offen ist und sich täglich natürlich hunderte neue Händler anmelden auf Amazon. Insofern, jeder will was von seinem Kuchen. Jeder kann eine Messe besuchen, wo es jetzt, wenn wir bei den Geschenkartikeln bleiben wollen, der kauft ein. Und selbst oder Amazon auch selbst kauft bei diesem Händler ein, wo wir auch immer eingekauft haben. Und für uns als Geschenkartikelhändler ist der Markt mit Ware, die du öffentlich einkaufen kannst von irgendwelchen Firmen, ist zu 95% kaputt. Weil natürlich erstens Amazon ja alles sieht, wie viel hat denn jetzt der von diesem Badeschwamm verkauft, und dann sagt Amazon, das ist ja spannend, der verkauft da im Jahr 10.000 von diesen Badeschwämmen, die holen wir uns jetzt mal selber. Und dann verkaufst du eben nicht mehr 10.000 im Jahr, sondern verkaufst halt nur 3.
Krass.
Und das ist natürlich dann, das war dann der Punkt, wo wir gemerkt haben, du musst umstellen auf deine eigene Marke, auf dein eigenes Brand, das nicht vergleichbar ist, das nur du hast, und dich somit abzuheben, nicht vergleichbar zu sein und dein eigenes Brand zu bilden, wo du konkurrenzlos bist einfach, ja. Also wenn der Kunde das haben will, dann kauft es bei dir. Und das ist das, was heute wichtiger ist denn je, wenn du in diesem Gewerbe unterwegs bist.
Eigenes Brand heißt auch eigene Plattform oder gebrandete Ware bei Amazon auf der Plattform?
Genau, gebrandete Ware. Okay. Also da ich ja so ein kreativer Mensch bin, denke ich mir halt immer wieder irgendwas aus und versuche eine Marke zu generieren. Und dass du einfach konkurrenzlos bist, weil alles, was Handelsware ist, gibt es immer einen, der meint, er kann hier noch mehr günstiger sein. Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt unsere Dinge, die wir selbst herstellen, dass wir die jetzt übertrieben teuer verkaufen, keineswegs, sondern es geht nur darum, einfach ein Preis-Leistungs-Verhältnis zu haben und einfach mit dem, was du tust, auch Geld zu verdienen. Und das kannst du mit Handelsware heute nicht mehr. Und das, deswegen ist es kaputt. Also bei uns liegen noch Sachen im Lager, das waren Mega-Seller und die waren von heute auf morgen einfach kaputt, weil entweder ein chinesischer Händler das anbietet, der schickt es aus China, was gar nicht mehr nachvollziehbar ist, wie es geht. Der zahlt in Deutschland eventuell keine Steuer. Anderes Thema, dann Amazon selber oder irgendein Händler, der vielleicht einen Restposten gekauft hat oder ein Händler, der einfach nicht kalkulieren kann, den dann am Tagesende das einholen wird, was er für einen Preis macht.
Ja, klar. Also ein hohes Risiko teilweise auch, ne? Weil du musst natürlich am Puls der Zeit sein, aber damit auch rechnen, dass das morgen vorbei sein kann.
Ja. Ja, ja, das ist ein ganz großes Problem eben. Wir haben das schon längere Zeit eben natürlich abgestellt, aber es ist halt wirklich so, Amazon fragt auch nicht. Und sagen wir mal, es gibt irgendeinen Verstoß oder sie denken halt, dass du verstößt gegen irgendein Markenrecht, weil du ein Produkt, das du auch zukaufst, und ein anderer sagt, das ist aber unsere Marke, dann schreibt er dann eine Mail hin und Amazon sagt einfach, okay, jetzt sperren wir mal diesen Händler. Also da gibt es genügend Beispiele, da sind ganze Existenzen sind da kaputt gegangen, weil du kannst ja auch nicht wirklich als Händler dort anrufen und sagen, pass mal auf, Freunde, ich möchte das mal jetzt aus unserer Seite darlegen, bitte schalt unseren Account wieder frei. Das ist denen relativ egal oder sogar ziemlich egal. Wenn du da 10 Angestellte hast, du hast dein Lager voll mit 1 Million Ware, die schalten dir einfach den Ding ab. Das ist überhaupt, das interessiert die gar nicht. Und ja, und aus dieser Abhängigkeit wollte ich weg. Das macht die fertig. Wenn du so eine Verantwortung hast, deinen Angestellten gegenüber, deiner Ware, die wo da liegt, und du arbeitest mit Partnern zusammen, die nicht kooperativ sind, sondern teilweise willkürlich, dann ist es für mich kein Partner, und insofern haben wir da unsere Strategie komplett geändert.
Jetzt bin ich gespannt, wohin geht.
Genau. Ja, genau. Genau, und jetzt geht es um Brand. Das heißt also, wir haben eher ein Zufallsprodukt entwickelt. Das kam durch mein Bühnenprogramm. Soll ich das überhaupt jetzt erzählen? Passt das hierher?
Unbedingt. Ja, natürlich. Ja, deswegen bist du da.
Ja. Also, das ist ein absolutes Zufallsprodukt, aber es ist mit Abstand das brutalste Produkt, das was wir jemals auf den Markt gebracht haben. Das ist dieses Bier. Also, Du kannst jetzt dann Pieps anmachen, das heißt
nee, Arschlecken 350. Ja. Arschlecken 350, sehr geil. Genau.
Arschlecken 350.
Ich bin gespannt, wie du auf diesen Namen gekommen bist.
Ja, also, ich bin ja auch irgendwann als Schauspieler oder als Comedian oder als Kabarettist, irgendwann habe ich gesagt, okay, ich muss auch Social Media machen. Das habe ich vor ungefähr 3 Jahren angefangen. Ich habe ja ein Bühnenprogramm und das neue Bühnenprogramm, das ich geschrieben habe, da brauchte ich noch eine Figur, die so ein bisschen so ein verwegener, so ein einfach gestrickter Mensch, der halt einfach, ja, der sein Ding da macht. Ja? Und habe die Figur erfunden, der heißt, das ist der Bumsinger Sepp und der hat diese Bühnenfigur von mir und da habe ich ein YouTube-Video gedreht. Und in diesem Video soll der ein Bier trinken. Und wir hatten uns damals gedacht, wir nehmen jetzt nicht irgendeine Marke, die es schon gibt, weil wir dachten, vielleicht kriegen wir da einen Ärger. Also, dass jetzt jemand sagt, ja, warum macht ihr da so Klamauk, was weiß ich, und ihr nehmt da ein Bier von uns, hätte uns vorher fragen können oder wie auch immer. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann machen wir unser eigenes Etikett drauf. Mhm. Oh. Und meine Oma, die hat immer den Spruch geprägt früher, wenn was nicht so lief, wenn was nicht so toll war oder der Tag war schlecht oder der Tag ist jetzt gelaufen und es geht jetzt ums Relaxen, dann hat die immer gesagt, ach komm, Arschlecken 350. Kennst du vielleicht auch den Spruch, oder?
Nicht wirklich, aber...
Nie gehört.
Also das 350 hat sich mir nie erschlossen, aber es ist einfach eine Redewendung wahrscheinlich.
Also meine Oma hat auf alle Fälle stetig diesen Spruch in vielen Situationen verwendet, wenn man so sagt, jetzt lassen wir einfach mal alle 4 gerade sein. So. Und dieses Etikett haben wir da drauf. Mhm. So. Und ich habe dann recherchiert, also der Spruch kommt aus dem Osten der Republik scheinbar. Da gibt es den Begriff. Arschlecken rasieren 350. Das heißt, so viel du kannst mich mal.
Ja.
So. Und da ist es ganz, also in Nordrhein-Westfalen, im Osten ist der Begriff sehr, sehr, sehr bekannt. Also dieser Spruch. Das gibt's auch sehr, sehr häufig. So. Und das Video ist raus, hat ein paar hunderttausend Klicks. Das ist ziemlich weit verbreitet. Und ja, und danach kamen dann ganz viele Mails. Das ist eine echte Geschichte. Wo kann man das Zeug kaufen? Das brauche ich. Und dann waren wir so überrascht. Also was, das hat keiner gedacht, weil das war nicht beabsichtigt. Ja, und
das dann, war im Grunde, wenn ich da kurz mal rein kann, das war im Grunde so ein MVP, wie man so schön sagt, für Startups, so ein Minimal Viable Product. Das heißt, du hast es eigentlich noch gar nicht marktreif, sondern es existiert als Idee, als Prototyp, also mit Etikett, aber es gibt es noch gar nicht. Und jetzt kommt die Nachfrage, von der du sprichst. Das ist spannend, ja.
Ja, also das hört ja auch nicht auf. Und gibt's doch nicht, was ist denn da jetzt los? Und dann sind wir so zusammengesessen nach einem Auftritt und dann habe ich gesagt, kriegst du das eigentlich mit, was da gerade passiert? Dann machen wir doch jetzt mal sowas. Das gibt's doch nicht. Das muss uns doch, muss doch irgendeine Brauerei geben, die das für uns macht oder so. Und dann bin ich zu 3 Brauereien gegangen, hier bei uns im Münchner Umland, die ich kannte, und habe gesagt, du, pass auf, Folgendes, ich hätte da eine Idee. Und die haben gesagt, na, tut uns leid, aber das kann man nicht, das können wir nicht machen. Das geht nicht. Mhm. Einer hat dann gesagt, du kannst doch nicht das Heiligste vom Heiligen in Bier, kannst du doch in Bayern nicht Arschlecken 350 nennen. Sag ich, doch. Sag ich, das kann man. Sag ich, das geht. Und ich habe mich aber davon, wie ich halt bin, nie abbringen lassen, weil ich habe das dann schon gefühlt, dass da was ganz was Großes im Busch ist. Und dann bin ich zu einer 4. Brauerei gegangen und der hat gleich gesagt, ja, wie viel brauchst du? Dann sag ich, ja, wie viel muss ich denn machen? Dann hat er gesagt, ja, mindestens musst du eine Palette machen, dass sich das rentiert, dass mit die Maschine da durchlaufen. Und dann hat der gesagt, ja, so, okay, jetzt machst du mal einen Entwurf. Wir haben vom Grafiker so einen Entwurf machen lassen, von dem Etikett. So schaut es auch heute noch immer aus. Mhm. Und dann hat der Grafiker gesagt, ja, du, deine Palette ist fertig, kannst abholen. und ich habe das mitgenommen zum nächsten Auftritt, den ich hatte. der war am Starnberger See. Schön. Ich weiß noch, und ich habe jetzt so viel in mein Auto rein, wie ich reingebracht habe. Und der Auftritt war noch nicht mal angefangen. Und alles, was ich, die haben mir das aus dem Kofferraum, haben mir die das Zeug
aus. Aus dem Kofferraum verkauft.
Ja. Aus dem Kofferraum, ich habe was dabei, ja, wo, ja. Aus dem Kofferraum raus haben wir diese Bierträger raus mit dem Bier. Und dann ist es losgegangen. Dann haben die natürlich Fotos gemacht und auf Social Media gepostet. Und ich habe auch Fotos gemacht und habe halt in allen Videos, die ich gemacht habe, habe ich das Bier getrunken. Und dann lief das so langsam an. Und die Brauerei hat die nächste Palette gemacht und die nächste Palette gemacht. Und dann kam der erste Getränkehändler. Der hat gesagt, du, ich habe einen Getränkemarkt hier, kann ich das da bestellen und so weiter. Und auf einmal hat das angefangen. Mittlerweile füllt die Brauerei in der Woche 32 Paletten, Arschlecken 350 ab. Tendenz steigend. Krass. Das ist unglaublich. Und was ich damit sagen will, ist, manchmal muss das einfach nur machen. Ja. Und es ist so, dass also, natürlich, du kennst das, Norman, es gibt Menschen, die können damit gar nichts anfangen. Und die sagen, nee, das geht nicht, also das macht man nicht. Aber ich habe festgestellt, der viel, 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 viel größere Teil, das sind die, die finden das so lässig. Und ganz viele, die kennen mich auch gar nicht jetzt als Kabarettist oder so, sondern die kennen den Spruch. Die finden es einfach lässig. Das wird ganz viel zu Geburtstagen oder auf Partys oder was weiß ich. Momentan, also mittlerweile kommen aus ganz Deutschland kommen Getränkelogistiker und fragen, wo kann ich das Zeug haben? Mhm. Das kann man sich nicht vorstellen. Und wenn der mich, also ich bin schon großdenkender Mensch und verrückt teilweise. Aber sowas, so hätte ich mir das auch nicht vorstellen können.
Ja, du bist für mich eigentlich ein Visionär. Also ein Visionär erkennt Potenzial im Markt und redet halt nicht nur drüber, sondern setzt auch um oder probiert zumindest. Ja. Also würdest du sagen, oder wenn ich es richtig verstanden habe, vielleicht eher als Interpretation von mir, würdest du sagen, dir hat deine Bekanntheit, also dein Invest in deine Marke als Schauspieler, stehst ja auf einer Bühne, bist Präsenz, bist in der Öffentlichkeit, entsteht ja auch eine Marke um dich als Person, dass dir das geholfen hat? Also zumindest den Start?
Ja, auf alle Fälle. Es ist halt so, mittlerweile gibt es über 100.000 Facebook-Fans, auf YouTube haben wir 20.000 Abonnenten und ich habe fast schon ein bisschen, sagen wir mal, dieser Bumsinger Sepp, ja, der ist so extrem beliebt und das kann man sich auch manchmal nicht erklären, weil ja, vielleicht ist es dieses Horst-Schlemmer-Phänomen auch, dass die Menschen sie so eine Sehnsucht haben nach so einfachen Leuten, die nimmer jetzt hier überzogen mit Krawatte und Designer-Klamotten und was weiß ich. Man sehen, hat, glaube ich, eine unglaubliche Sehnsucht nach Einfachheit. Und ich kann da sagen, Norman, was ich Mails bekomme, vorwiegend von Jungs, die sagen, Mensch, ich tat mal so gern mit dem Sepp ein halbe Trinker und übers Leben labern. Weil es ist so eine große Sehnsucht danach, nach so Einfachheit und nichts Aufgesetztes und einfach, ja.
Also auch eine sehr dankbare Zielgruppe eigentlich auch, ne?
Ja, also das große Glück war natürlich auch, das ist ein Verbrauchsartikel, das heißt, es kommt immer wieder. Ja. Das ist natürlich auch noch das ganz, ganz Spannende an der Sache. Es war definitiv so nicht geplant. Ich bin halt einfach auf den Zug dann aufgesprungen, wo ich gesagt habe, da passiert gerade irgendwas. Da ist irgendwas Großes entsteht da gerade.
Mhm. Ja. Wie sind denn eure Expansionspläne? Also ihr könnt ja schon fast über ein internationales Geschäft nachdenken.
Also wir verschicken jetzt in kleinteilig, verschicken wir es halt über mein bestehendes Online-Business. Mhm. Aber wir haben eine zweite Gesellschaft gegründet, die sich nur um die Marke Arschlecken 350 kümmert und einfach den Markt bedient, also sprich, dass es dort einen eigenen Ansprechpartner gibt, der einfach ans Telefon geht, der halt also alles einfach den Markt einfach bedient und wo du eine Bestellung aufgeben kannst, wo du einen Preis anfragen kannst, weil es jetzt aus ganz Deutschland einfach kommt, ja, wo kann ich das haben? Und das ist natürlich auch nicht ganz, nicht wenig Arbeit. Insofern versuchen wir das jetzt gerade neu aufzubauen. Aber es macht mega Spaß. Und ist schön, wenn man einfach sieht, wie was das aus einem Spaß oder aus einer Idee heraus entstand, dann auf einmal solche Dimensionen annimmt.
Ja. Also sehr coole Geschichte. Ich finde auch wirklich mutig, sich für diesen Namen zu entscheiden. Ich denke, viele du hast es auch so angedeutet, würden eher so zurückschrecken und sagen, oh, den kannst du nicht machen. Wir haben es ja bei deiner Herstellerrecherche gehört, dass man sich da eher abwendet, anstatt sich zuwenden. Aber vielleicht ist es diese Einfachheit, die du beschreibst, auf der anderen Seite auch diese Klarheit, diese, ist auch eine Provokation, ja, so eine Bierflasche in der Hand zu haben und da steht Arschlecken 350 drauf.
Ja, genau, und das geht's halt, weißt du? Also, was meinst du, was da Bilder kursieren in den sozialen Medien, was natürlich für das Produkt perfekt ist, weil jeder will ja so ein bisschen auch gegen den Strom schwimmen. Und insofern, wenn er dann nur die Flasche ins Bild hält, dann zeigt er damit, dass er auch so ein bisschen, jetzt könnt ihr mich alle mal heute und wie auch immer. Und es ist auch so, also ich kriege auch ganz viele Fotos, also das geht durch alle Schichten. Also auch wirklich in ganz oben hat man wieder einer, der hat in seinem Bugatti hinten zwei Trägerarschlecken 350 mit Daumen nach oben. Und ja, das ist gerade unglaublich, was passiert, und mich freut das wahnsinnig, dass es bestätigt, dass man einfach es machen muss und du dich nie von diesen, ja, du kennst diese Miesmacher oder die wo halt einfach nicht mit diesem Gedankengang mitgehen können. Das ist vollkommen okay.
Ja.
Aber du darfst dich davon jetzt nicht sagen, nee, ich find's klasse und ich mach's. Und wenn du es nicht gut findest, ist es für mich auch total okay.
Ja, ja. Naja, was du auch für einen tollen Mechanismus benutzt, ist ja, die Zugehörigkeit zu demonstrieren. Ne? Das kannst du natürlich mit so einem Bieretikett wunderbar machen. Wäre auch immer wieder so eine Anregung für andere, darüber nachzudenken, wie kann ich mich der Marke anschließen? Und das ist natürlich hier dieser Schulterschluss, ne, der auch in den sozialen Medien natürlich super funktioniert.
Ja, ja, und es ist natürlich auch für mich ein Marketinginstrument, weil ein Riesenmarketinginstrument, wenn du vorstellst, so und so viele Tausende von Flaschen schwirren irgendwo rum. Ich kriege auch Bilder von den Malediven, von überall nehmen die das mit, halt einfach, weil die sagen, jetzt ist Urlaub, jetzt ist hier. Und hinten auf dem Etikett ist zum Beispiel ein QR-Code drauf. Und wenn du da mit dem Handy hingehst, dann kommst du auf den YouTube-Kanal raus und kannst dir die ganzen Videos dazu anschauen.
Ja, cool.
Und also eins befruchtet das andere, und das ist das Schöne. Und es hat also absolut positives Image. Es war mal ganz, ganz, ganz lustig. Ich war mal in einem Edeka drin. Der Marktleiter ist ein großer Fan von mir. Und da stehen die Träger drin, und er ist ganz stolz. Und er hat gesagt, schau her, da stehen jetzt die Träger. Und da kam eine Frau und hat sich so ein Sixpack mitgenommen. Und dann hat er ganz stolz gesagt, ja, das ist der, schau's, das ist der. Und dann hat die Dame gesagt, wer ist das? Ja, der von dem Bier da, der. Und dann hat sie gesagt, nee, tut mir leid, den kenne ich nicht. Ich kaufe das, weil mein Mann und ich, wir trinken da jeden Abend jeder eine Flasche. Und dann lassen wir uns am Arsch liegen.
Ja. Ja, sehr cool.
Ja.
Ja. Also, I love it. Coole Story. Wie geht's weiter? Gibt es so ein Passion-Project, wo du sagst, hey, das ist jetzt das nächste große Ding? Gibt es gerade was in deinem Kopf?
Ja. Meine Frau sagt immer, jetzt gib doch mal Ruhe. Aber das ist einfach so in mir drin, weißt du? Also jetzt das nächste ist ein neues Programm schreiben. Ich habe im Oktober 2020 Premiere vom neuen Kabarettprogramm. Das ist jetzt meine nächste Hauptaufgabe. Nebenbei schauen wir, dass wir weiter an der Marke arbeiten und das weiterhin im positiven Licht rücken. Und das ist jetzt die nächste größere Aufgabe. Und dann, ja, wird's sowieso nie langweilig momentan. Oder jetzt kommen auch immer mehr Fernsehgeschichten. Es wird halt jetzt immer immer viraler und immer, die Leute werden immer mehr aufmerksamer auf die ganze Story. Und das Spannende ist ja auch, ich erzähle ja am Schluss von meinem Kabarettprogramm, erzähle ich auch 10 Minuten noch die Geschichte. Mhm. Und da hörst du die Stecknadel fallen.
Na klar.
Das interessiert die Leute so. Das ist, was ich, das habe ich einfach irgendwann mal so gemacht. Einfach, einfach mal erzählen. Und dann habe ich gemerkt, Wahnsinn, die Leute, die sitzen da drin, die finden das so mega spannend, weil das auch so, ich möchte jetzt nicht sagen absurd, aber für viele Menschen so weit weg ist.
Ja, klar. Ja.
Und das interessiert die so, dass da jemand, und ich ermutige auch so gerne, einfach, dass die Leute sagen, hey, der hat das einfach gemacht, komm jetzt, wir machen jetzt auch mal, wir träumen doch schon so lang von unserem Wohnwagen, wie auch immer. Es geht darum, dass, mein letzter Satz im Programm ist immer, das Leben ist zu kurz für später und deswegen... Mhm. Leid geht's raus und macht's euer Ding und wenn sich's für dich gut anfühlt, dann ist es richtig.
Ja. Na, du, also es gibt, man kann das jetzt analytisch auseinandernehmen, aber Fakt ist, in der Bedarfspyramide von uns Menschen steht ganz oben Selbstverwirklichung. Und das, was du auf der Bühne erzählst mit deiner Geschichte, was du jetzt hier im Podcast erzählt hast, erfüllt ja genau das, wonach wir Menschen uns sehnen, ja, sich selbst zu verwirklichen. Also jetzt du als Unternehmer, als Schauspieler, du folgst halt deiner inneren Stimme und die heißt halt nicht, ich bin heute noch Banker oder bin irgendwo BWLer in irgendeiner großen Company, sondern du gehst halt deinen Ideen nach. Du darfst deine Kreativität entdecken und ausleben und das ist natürlich das, was die Leute fasziniert. Ja? Den Mut zu haben, rauszugehen und zu sagen, ich gehe ins Risiko, ich nehme die Täler alle mit, aber ich nehme auch die Höhen mit, die ja damit verbunden sind und gehe meinen Weg.
Ja? Ja, und das ist halt, ich bin ja für alles dankbar, was ich ja gemacht habe. Und das alles ist eine Lehre, alles. Ja. Aber du musst halt immer wieder dich neu sortieren und immer wieder hinterfragen, ist das jetzt für mich auch noch okay? Weil man hat ja in seinem Leben vielleicht schon das manches gemacht, wo sich's vermeintlich gut anfühlte und das ist jetzt dein Ding. Aber das ist vielleicht 2-3 Jahre später nimmer.
Ja,
insofern so weit denke ich auch gar nicht, sondern ja, ich versuche halt immer mehr den Tag heute zu leben und man ist sowieso viel zu sehr immer in der Zukunft und momentan kann ich es einfach super genießen und ja, also
Schön. Ja, ich werde dich nach dieser Podcast-Folge fragen, ob wir nicht für die Markenrebell-Community hier einen kleinen Deal mit dir machen können. Den packen wir dann in die Shownotes, wenn ich es geschafft habe. Also in die Shownotes schauen. Wir haben es nicht abgesprochen, deswegen hier der Wink mit dem Zaun. Markus, lass uns unsere Personal Insights-Runde machen. In der stelle ich dir einfach ein paar Fragen und du versuchst so kurz wie möglich zu antworten. Und bin gespannt, es sind neue Fragen, die wir jetzt haben. Du bist jetzt, glaube ich, der Zweite, dem ich sie stelle. Deswegen, fangen wir an. Elevator Pitch. Was oder wer bist du und was macht dich aus? So, und kannst du es in einem Satz sagen, so beim Barbecue oder beim Arschlecken 350 trinken? Was sagst du über dich?
Immer neugierig sein. Immer neugierig sein und immer sagen, es geht irgendwie. Mhm. Und irgendwie geht es immer weiter.
Cool. Was würde uns an dir überraschen? Hast du so einen besonderen Spleen oder irgendeine Eigenart?
Ja, obwohl Bühnenmensch, schüchtern.
Oh, wirklich?
Das klappt aber auch keiner. Also wenn du mich jetzt auf eine, wie sagt man denn, diese Partys, die es gibt, so, wo ich niemanden kenne, da bin ich, das ist mir total unangenehm. Da bin ich total schüchtern, wenn ich Das taut dann schon auf, aber im ersten Moment glaube ich schüchtern, ja.
Ja, okay. Aber interessant, also dass du den Schalter auch umlegen kannst, ja. Ich kenne viele Menschen, die gehen auf eine Bühne und wenn sie runter sind von der Bühne, dann stehen die in der Ecke und trinken Arschlecken 350. Ich bringe das jetzt einfach hier die ganze Zeit.
Also das mache ich tatsächlich nach der Show, möchte immer Bier, aber das ist halt nicht immer Arschlecken 350, sondern was halt gibt. Aber viele machen es auch so, wenn die wissen, dass ich komme, dann haben die das Bier an der Veranstaltung. Sehr geil. Sind dann überrascht, was da getrunken wird.
Ja. Okay, welches war dein schönstes Kompliment, das dir jemand jemals gemacht hat? Scheint eine gute Frage zu sein. Jeder denkt drüber nach.
Oh, mein schönstes Kompliment. Ich kann das jetzt nicht auf eins festlegen, sondern es gibt immer wieder so ganz kleine Momente, da wo dass jemand dir zeigt, das hat mich jetzt gefreut. Das tut gut. Mhm. Aber ich kann das jetzt nicht jetzt auf einen Riesenmoment festlegen. Mhm. Okay. Weil für mich ist wichtig, dass es ehrlich gemeint ist. Weißt, es gibt manchmal so, du hast eine Aufzeichnung und sagst, ja, war gut. Aber das ist einfach nur so ein Satz, weil man sagt, aber wenn was ganz ehrlich gemeint ist, dann kommt das an und dann berührt es auch.
Ja, schön. Schöne Antwort. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
Auf Sommer, Sonne, Sonnenstand. Mhm.
Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
Für meine Familie, für Freunde, wenn das die Sache erfordert, dann kannst du mich um 2 in der Früh hochrufen und sagen, fahr mal an Gardasee, du musst mich abholen. Dann sitze ich im Auto Viertelstunde später, ganz normal.
Welche Entscheidung in deinem Leben würdest du im Nachhinein rückgängig machen wollen?
Keine. Das hat alles seinen Sinn und es gibt manche Sachen, da kann man sagen, okay, das hätte man sparen können, vermeintlich, aber es hat dir vielleicht für dein Leben eine Lehre gebracht und deswegen nutzt ja gar nichts darüber nachzudenken. Das ist so passiert und deswegen,
Wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen dürftest, egal ob jetzt noch lebendig oder tot, wer wäre das und warum?
Boah. Barack Obama.
Ah, okay.
Ich finde ihn spannend, den Typ, mit was für einer Lässigkeit der mit dieser Macht, die er hatte, umgeht und gleichzeitig wie menschlich er ist. Es gibt ja so ein paar Videos, wo er im Hotel einfach der Zimmerdame, give me 5, das finde ich mega lässig. Also sprich, ich bin also ein ganz, ganz bodenständiger Typ. Ich würde das nie haben wollen, dass jemand, dass ein Mann etwas Besseres, dass er da, hey, ich bin der und kehrt mir jetzt den Boden oder sowas. Das finde ich furchtbar, sondern ich mag so behandelt werden wie jeder, der da ist. Und das finde ich gerade so toll bei ihm, dass der so, ja, so normal ist, der geht da im Burgerladen rein. Mhm. Und das finde ich toll, dass man trotzdem, was man ist oder gemacht hat oder geschafft hat, trotzdem noch so total normal bleibt.
Ja, sehr cool. Was war die beste Entscheidung in deinem Leben, deinem beruflichen Leben?
In meinem beruflichen Leben? Mhm. Mich selbstständig zu machen. Mhm.
Welche drei Dinge in deinem Leben oder für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
Für meine Kinder, für meine Frau und für meine Gabe der Kreativität. Mhm. Und die Gabe oder das Geschenk, dass ich es erkennen durfte, dass ich dieses Talent habe.
Ja, sehr wichtig. Ja. Welches Buch hatte für dich einen großen Mehrwert?
Die Gesetze der Gewinner.
Oh, okay, ja. Worum geht's da? Also um die Gesetze der Gewinner natürlich. Aber kannst du noch ein bisschen mehr erzählen?
Ja, einfach um die Grundlagen des Lebens, wie sich das alles zusammensetzt, was wichtig ist im Leben, was unwichtig ist im Leben, über was es sich lohnt, Gedanken zu machen, über was, das kann man immer wieder lesen und das lese ich immer wieder, das liegt bei mir auf dem Nachtkästchen und da kannst du immer wieder drin rumblättern. Jedes Buch von mir, das hat lauter, ist immer umgebogen oben. Die Seiten. Ja, ja. Bei dem Buch ist spätestens jede zweite Seite immer umgebogen. Ja. Meine Frau hat dann irgendwann mal gesagt, da brauchst du eigentlich gleich gar keins umbiegen, weil bei dir ist ja eh jedes
umgebogen. Sehr scharfsinnig, ja, stimmt.
Ja, stimmt aber.
Ja, natürlich. Ja. Sehr cool.
Ist übrigens Bodo Schäfer, die Gesetze der Gewinner.
Ja, genau, Bodo Schäfer.
Ganz stark.
Ja. Welche drei Interviewgäste kannst du uns hier für den Markenrebell-Podcast empfehlen? Wen würdest du hier selbst gerne mal hören? Gerne Unternehmer, Startups, die ihre Geschichte hier erzählen.
Wow.
Unternehmerinnen natürlich auch.
Ja, die Gabriele Werstler. Mhm. Master the Moment. Meine Nachbarin, unglaublich spannende Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und auch eine Frau mit einer unglaublichen Kraft und die immer macht. Und ja, mit einer unglaublichen Energie. Mhm. Gabriele Werstler.
Super.
Ja. Ansonsten, die kennst du wahrscheinlich alle. Ich finde zum Beispiel Calvin Hollywood finde ich ganz, ganz stark. Mhm. Ja, Christian Bischoff. Mhm. Die du alle kennst, Norman.
Ja, die lade ich alle ein.
die ladest du alle ein. okay. Ja, aber jetzt warten wir. Ja, habe ich noch zum Überlegen oder?
Ja, natürlich, du kannst mal eine E-Mail schicken. Da können wir gerne hier die Bühne nochmal aufmachen, weil ich finde es einfach auch wichtig, das zu zeigen. Also auch deine Geschichte sehr wertvoll, wo einen das wirklich auch hinbringen kann. Ja, also das sind, deswegen ist der Podcast ja auch da, dass wir genau diesen Vorhang aufmachen für diese Geschichten. Ja.
Ja.
Genau. Okay. Markus, es hat mich wahnsinnig gefreut, dass wir heute hier gesprochen haben, dass das jetzt endlich mit uns zweien hier geklappt hat. Wir werden das jetzt auch schnellstmöglich veröffentlichen. Ich würde gerne dir noch das Schlusswort überlassen mit der letzten Frage. Wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das?
Boah, Norman, du stellst Fragen. Du stellst Fragen. Also, was ich das letzte Mal in einem Interview gesagt habe bei Bayern 3, das ist das, der Neid ist sowas, was so viel kaputt macht auf unserer Welt. Ja. Und da stehe ich immer nur dazu, da würde ich weiter drauf beharren, wenn es möglich ist, dass einfach der Neid unter den Menschen ein bisschen weniger wäre, dann wären viele Dinge, würden sich erledigen und wären nicht mehr so dramatisch, wie was gerade passiert bei uns auf der Welt.
Ja, sehr schönes Schlusswort. Danke, Markus Langer, für dieses tolle Interview. Danke, Markus.
Danke, dass ich dabei sein durfte und schöne Grüße an alle Zuhörer.